Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Mir persönlich sehr wichtig, der Klimaschutz. Für mich persönlich gibt es aber zwei Dinge, die beim Klimaschutz auch wichtig sind, nämlich die soziale Frage. Jeder Transformationsprozess bringt in erster Linie Ängste mit sich und daher geht es darum, ein positives Zukunftsbild zu zeichnen, Ängste zu nehmen, die Menschen auf den Weg mitzunehmen. Und der zweite Bereich ist die Machbarkeit, ich habe schon angesprochen. Jede Entscheidung in Brüssel muss mit der Frage verbunden sein, was heißt das für die Gemeinden, für die Städte in Österreich, für die regionalen Versorger. Und dieses Machbarkeitsthema ist ebenfalls wichtig.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche heute aus dem niederösterreichischen Landhaus mitten in Wien, aus dem Blauen Salon. Und Gast meiner heutigen Ausgabe der Zeitgespräche ist ein Mann, der in den letzten Jahren mit unglaublichem Engagement und unglaublicher Begeisterung seine Rolle als Abgeordneter zum Europäischen Parlament wahrgenommen hat. Begrüße sehr, sehr herzlich meinen lieben Freund, den Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Dr. Günther Siedl. Günther, herzlichen Dank, dass du Zeit gehabt hast.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Günther, du gehörst zu den engagiertesten Abgeordneten. Deinen Lebenslauf angeschaut, den kann ich jetzt natürlich in der Form nicht referieren, weil der ist wirklich, wirklich großartig. Doktorat der Philosophie, die Transformation der österreichischen Sozialdemokratie, Diplomstudium der Universität Wien. Du warst im beruflichen Werdegang, warst in der sozialistischen Jugend, Antifaschismuskampagne, du hast in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle im Aktionsbüro mitgearbeitet, beim ASKÖ, warst dann 2004, das war sicher eine prägende Zeit, bei Heinz Fischer im ersten Wahlgang, warst dann in der Volksbildung beschäftigt, zuletzt als Direktor der Wiener Urania, sozusagen, wo wir normalerweise immer unsere Zeitgespräche machen, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Du warst bei Karin Scheele Mitarbeiterin, die damals SPÖ-Delegationsleiterin im Europäischen Parlament war. Warst dann 2010 wieder bei Heinz Fischer in der zweiten Wahlkampagne bei der Wiederwahl und warst dann Mitarbeiter im Club der sozialdemokratischen Abgeordneten und bist jetzt seit 5 Jahren, seit 2019 Abgeordneter zum Europäischen Parlament, ein Spitzenfunktionär der SPÖ Niederösterreich, ehrenamtlicher Landesgeschäftsführer, Bezirksparteivorsitzender im Mail. Wie bringt man das alles irgendwie unter den Hut bei dem, was du in Brüssel alles tust und auf das wir noch zu sprechen kommen werden?
Also zuerst einmal noch einmal danke für die Einladung. Ich habe immer gesagt, man kann europäische Politik nicht von Straßburg und Brüssel aus transportieren, sondern man muss vor Ort greifbar sein. Das heißt, es sind die Termine vor Ort, die es ausmachen. Einerseits, um europäische Politik zu vermitteln, aber auch andererseits, um die besten Ideen in Brüssel zu präsentieren. Und da gibt es ja auch viele Ideen und Projekte, die man auch in Brüssel herzeigen kann und zeigen kann, wie es funktionieren kann. Und ein Beispiel ist mit Sicherheit, weil wir ja gerade in Wien sind, die starke öffentliche Versorgung, und das ist, glaube ich, etwas, was Wien immer gelebt hat, ob das Wasser, Abwasser ist, Gesundheitssystem, Wohnen, und da gibt's viele Staaten, die das nicht haben und die dann mit Delegationen nach Wien kommen, um sich das anzuschauen.
Und du vermittelst das natürlich auch, wenn man deine Social-Media-Auftritte gerade in der letzten Zeit sich anschaut, dann denkt man sich, wie schafft der das überhaupt, diese Verkehrswege zurückzudrücken? Du warst ja einer der Ersten, der gleich von Beginn an 2019 gesagt hat, du magst das alles nur mit der Bahn.
Nein, ich bin im Ausschuss für Umwelt, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und der zweite Ausschuss, wo ich bin, ist Industrie, Forschung und Energie. Und ich habe mir zu Beginn gedacht, was ist mein Beitrag zum Umweltschutz? Und ich habe bis jetzt aufs Fliegen verzichtet. Bin 165.000 Kilometer mit dem Zug gefahren und ich sehe auch, was nicht funktioniert. Und wir sind weit weg von einem europäischen Eisenbahnwesen. Und ich sage immer, wir müssten dorthin kommen, dass wir Jack Felix für das Eisenbahnwesen noch haben. Und zu dem Punkt noch vorne, mir ist wichtig, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jetzt in Niederösterreich, Gemeindevertreter, aber auch Mandatare in Niederösterreich, Wien, in der ganzen Ostregion, auch meine Handynummer haben und wenn es Themen gibt, mich direkt erreichen können. Auch Vorstände von regionalen Energieversorgern, die wissen, man kann mich anrufen, man erreicht mich und da ist der Austausch einfach wirklich gut.
Naja, das erinnert ja schon fast an die Kreisky-Zeiten, der übers Telefon Hitler erreichbar war.
Na, ich war Mobiltelefon.
Und ich brauche jetzt auch keinen Schilling, dass ich mit dir telefonieren kann. Du bist auch wirklich erreichbar und das weiß man und das schätzt man auch sozusagen parteiübergreifend, ja, weil du ja auch ein großer Verbinder bist, ja, bist ein gestandener Sozialdemokrat, aber bemühst dich auch um viele Andersdenkende auch für deine Ideen zu gewinnen. Bevor wir jetzt einmal zu deinen Bereichen innerhalb des Parlaments kommen, wie schätzt denn du jetzt ganz kurz vor der Europawahl, wie schätzt denn du die Situation der Europäischen Union generell ein?
Also es gibt unglaubliche Herausforderungen weltweit, aber auch in Europa. Der Klimawandel, das Thema, dass wir wieder mehr produzieren müssen, Forschung und Entwicklung stärken, unsere Gesundheitssysteme in Europa, die Krisenfestigkeit Europas, der Krieg in der Ukraine, das Migrationsthema, viele, viele Herausforderungen. Und daher muss jetzt für den 9. Juni sehr klar sein, dass ein Land alleine keine tiefgehenden und nachhaltigen Antworten finden kann. Und daher sind europäische Antworten gefragt. Und die Auseinandersetzung, die es jetzt am 9. Juni gibt und auch davor in der Wahlauseinandersetzung, ist der große Unterschied. Die einen treten für Verbesserungen in Europa ein, wo ich dazugehöre, und die anderen, deren Geschäftsmodell ist Angst gegeneinander und unsichere Zukunft. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns unterscheidet. Wir versuchen, ein positives Zukunftsbild zu zeichnen.
Wir erleben ja auch Spaltungen der Gesellschaft in Europa und an bestimmten Rändern auch Radikalisierungen. Ne?
Also das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Da ist es wirklich ans Tageslicht gekommen, die Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen, gegenüber Medien, der Wissenschaft. Mhm. Und das muss uns auch als Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger wirklich zu denken geben. Da braucht es mehr Dialog, auch mehr Erklärung, mehr Transparenz. Das ist ja auch etwas, was wir beispielsweise bei den Verträgen, bei der Beschaffung zu den Impfstoffen von Beginn an gesagt haben, legen wir das alles offen, machen wir mehr Transparenz. Ursula von der Leyen hat sich für den anderen Weg entschieden. Meiner Ansicht nach der falsche Weg. Ich glaube, mit Transparenz, Offenheit schafft man auch Vertrauen.
Jetzt bist du, Günther, du als Europaabgeordneter, du bist immer wieder in deinem Wahlkreis, du bist in ganz Niederösterreich, in Österreich unterwegs, aber du pendelst natürlich als Europaabgeordneter immer zwischen Brüssel und Straßburg, legst da große Wege zurück. Wenn wir sozusagen dieses europäische System sich anschauen im Moment, ja, wie gelingt es dir sozusagen, deine Themen da umzubringen? Du bist ja auch ein großer Verfechter von transparenten Strukturen.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist auf europäischer Ebene, dass wir das nicht alleine schaffen als Abgeordnete. Wir sind 19, werden dann nach der Wahl 20 österreichische Abgeordnete. Und es ist wichtig, dass wir mehr Menschen finden, die für Europa brennen. Und das muss beginnen bereits in den, wenn jetzt auf Niederösterreich gehen, den Gemeindeämtern, in den Bezirksvertretungen, was Wien betrifft, in den Landtagen oder Gemeinderäten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort wirklich über Europa diskutieren, dass wir Europa mitdenken, genauso wie wir in Brüssel mitdenken müssen, was jede Entscheidung für Wien, für Niederösterreich bedeutet, für die regionalen Versorger. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Ja. Und dieses auf diesem Weg zu machen, das ist noch immer zu wenig passiert. Und das ist heute für ein großes Thema.
Aber wenn man Europaabgeordneter ist, ist man ja, und das liest man ja auch als Laie, ist man ja einer ungeheuren Zahl von Lobbyisten ausgesetzt, die ihre Interessen vertreten. Da gibt es natürlich Lobbyisten, die soziale Interessen vertreten, weil ja auch die Gewerkschafter und so weiter und die Kammern und so weiter tätig sind. Aber dann gibt es natürlich im Privatwirtschaftlichen, du hast dir für dich auch einen sehr feinen Umgang mit den Lobbyisten gewählt. Ne?
Also Lobbyistinnen und Lobbyisten sind grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja. Also das, wie du schon gesagt hast, auch die Arbeiterkammer, Gewerkschaften sind Lobbyisten, die Stadt Wien, das Land Niederösterreich natürlich. Und genauso wie Unternehmen, die zu mir kommen. Und ich mache das sehr klar. Eine halbe Stunde Termin im Europäischen Parlament, im Beisein einer Mitarbeiterin eines Mitarbeiters. Da können die Themen auf den Tisch gelegt werden, mit mir diskutiert werden, Bedenken angemeldet werden bei gewissen Gesetzesmaterialien oder Zustimmung. oder auch Innovationen präsentiert werden. Mhm. Und ich gehe weder frühstücken, noch Mittagessen, noch Abendessen außerhalb des Parlaments. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, sondern meistens machen wir das bei mir im Büro. Und dann ist das ganz offen und ich veröffentliche auch jeden Termin, den ich absolviere. Dann ist das ganz sauber und ganz transparent. Was wir in Österreich unter Lobbyismus kennen, aufgrund eines ehemaligen Innenministers, das hat mit Lobbyismus nichts zu tun. Ja. Das ist...
Das an der klassische Grenze der Interessensvertretung, genau. Ja. Du bist jetzt in den Ausschüssen für Umwelt.
Umwelt, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, ja. Industrie, Forschung und Energie.
Was sind da deine Top-Ansätze, deine Top-Themen?
Also grundsätzlich sind
einmal.
Grundsätzlich sind einmal die zwei Ausschüsse, ich wollte die zwei Ausschüsse haben und wenn ich am 16. Juli wieder angelobt werde, weil mir die Wähler und Wähler wieder ins Europäische Parlament schicken, dann möchte ich auch diese beiden Ausschüsse behalten, weil man es unglaublich gut kombinieren kann. Umwelt mit Industrie, Gesundheit mit Forschung, Lebensmittel mit Industrie. Und ich habe natürlich in meinen Bereichen zentrale Herausforderungen oder in den letzten 5 Jahren die zentralsten Herausforderungen. Erster Punkt, der mir sehr wichtig ist, wir müssen in Europa wieder mehr produzieren. Wir brauchen mehr Produkte made in EU, eine Reindustrialisierung ohne rauchende Schlote, verbunden aber auch mit Forschung, Innovation und der Förderung und Erforschung von neuen Technologien. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Da brauchen wir auch eine starke öffentliche Forschung. Und das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, mir persönlich sehr wichtig, der Klimaschutz. Mhm. Für mich persönlich gibt es aber zwei Dinge, die beim Klimaschutz auch wichtig sind, nämlich die soziale Frage. Jeder Transformationsprozess bringt in erster Linie Ängste mit sich und daher geht es darum, ein positives Zukunftsbild zu zeichnen, Ängste zu nehmen, die Menschen auf den Weg mitzunehmen. Und der zweite Bereich ist die Machbarkeit, ich habe schon angesprochen. Jede Entscheidung in Brüssel muss mit der Frage verbunden sein, was heißt das für die Gemeinden, für die Städte in Österreich, für die regionalen Versorger. Und dieses Machbarkeitsthema ist ebenfalls wichtig. Dritter Bereich, um jetzt nur mit drei zu nennen, ist das Thema der Lebensmittel. Wir bringen in Europa nicht weniger Pestizide aus, sondern mehr. Und wenn man bedenkt, dass 20% der Krebserkrankungen direkt auf Umweltgifte, jetzt nicht nur Pestizide, sondern auch schlechte Luft und andere Faktoren zurückzuführen sind, dann muss man hier runter mit den ausgebrachten Pestiziden, weil wir das aus dem Lebenskreislauf, aus dem Wasser, aus dem Boden, von den Pflanzen, Obst und Gemüse nicht mehr rausbringen. Und daher brauchen wir eine Forschungsinitiative für echte Alternativen zu den herkömmlich eingesetzten Pestiziden. Alles, was wir ausbringen, landet nämlich am Ende des Tages wieder auf unseren Tellern und in unseren Gläsern. Drei zu nennen, es gibt viele, viele andere Themen noch.
Naja, absolut. Bei der Industrialisierung, wir haben ja heute, die Industrie ist ja nicht mehr sozusagen im klassischen Sinn mit den hohen Rauchfängern, sondern du hast es ja gerade angesprochen, du musst in Wissenschaftsbereich Forschung und Entwicklung investieren und diese Forschungseinrichtungen haben dann auch sozusagen oft den Effekt, dass sie Unternehmungen, Industriebetriebe nachziehen, die dann zum Beispiel Medikamente produzieren zum Beispiel und so weiter. Genau. Ist das nicht auch etwas, was die Städte oder die Regionen um die Städte in ganz besonderer Weise sozusagen betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Europa die Situation, dass wir immer stärker die Situation haben, dass die ländlichen Regionen ausdünnen und gleichzeitig die großen Städte den Zuzug nicht mehr schaffen. Vor allem sind unglaubliche Herausforderungen, hier eine tolle Infrastruktur aufzubauen. Und daher bin ich für einen guten Ausgleich. Die Überlegung, die wir derzeit haben, ist, wie schaffen wir es von den ländlichen Regionen, die Menschen möglichst schnell in die großen Städte zur Arbeit zu bringen. Und das Denken muss auch ein anderes sein. Wie schaffen wir Arbeitsplätze, schnelles Internet, Kinderbetreuungseinrichtungen, medizinische Versorgung in den ländlichen Gebieten? Und wie können wir damit auch die großen Städte auch entlasten. Was mir auch sehr wichtig ist, ist, derzeit werden ja sehr viele Fördermittel an die Mitgliedstaaten ausgeschüttet, die verteilen das dann. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Gemeinden und Städte viel stärker direkt fördern, weil das würde Wien mit Sicherheit in vielen Bereichen entlasten. Bringen wir die Seestadt als Beispiel. Da baut man zuerst eine U-Bahn und dann macht man ein Entwicklungsgebiet rundherum. In vielen anderen Städten ist es Wildwuchs und die Städte kommen dann nur ganz schwer nach, medizinische Versorgung, Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen zu bauen. Also da gibt es unglaublich große Herausforderungen und die müssten viel direkter auch gefördert werden.
Also intelligente Stadtplanung,
das ist ganz, ganz gefördert von der EU.
Absolut, ja. Du beschäftigst dich auch mit landwirtschaftlichen Fragen. Jetzt haben wir, und du wirst es ja als Bezirksparteivorsitzender von Melk viel besser wissen als ich, aber wir haben eine klein- und mittelstrukturierte Landwirtschaft mit zum Teil auch noch irgendwo Nebenerwerbsbauern, die das neben einem Job machen. Umgekehrt sehen wir aber in Teilen der EU-Entwicklungen, dass im Bereich der Landwirtschaft Großbetriebe sozusagen die Kleinen verdrängen. Ja. Was sind denn da aus österreichischer Sicht die ganz wichtigen Zielsetzungen?
Also ich war für die sozialdemokratische Fraktion Verhandler für die gemeinsame Agrarpolitik, bin für den Umweltausschuss am Verhandlungstisch gesessen. Und wir haben die Situation, dass von dieser unglaublich großen Fördermenge, ungefähr 365 Milliarden Euro, dass wir, also es sind fast 40% des EU-Budgets, dass hier 80% der Förderungen für die Landwirtschaft für die 20% der größten Betriebe aufgewendet werden, weil weiter nur die Größe und die größte Fläche gefördert wird, und das ist der völlig falsche Weg. Ich habe auch dagegen gestimmt, gegen die gemeinsame Agrarpolitik. Ich glaube, dass das ein Grundproblem ist, ein Systemfehler. Wenn wir darüber diskutieren, dass wir die Tiertransporte in Europa eindämmen werden, es sind 1,2 Milliarden Tiere, die wir jedes Jahr quer durch Europa transportiert werden, dann ist die gemeinsame Agrarpolitik ein Grundproblem dessen und vieles mehr. Ich glaube, wir müssen die kleinen Betriebe fördern und viel stärker unterstützen, die sich Gedanken machen, wie kann ich das an die nächste Generation weitergeben, wie kann ich einen gesunden Boden schaffen, wie kann ich in Ökologisierung, in Nachhaltigkeit investieren. Und dort muss der Ansatz sein und nicht ausschließlich die große Fläche. Und ich werde oft gefragt, wenn ich das noch sagen darf, ich werde oft gefragt, warum engagierst du für diesen Bereich der Lebensmittelerzeugung? Das ist doch ein Thema der Konservativen. Ist es nicht. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit bei der Produktion, aber auch gegenüber Menschen, die immer schauen müssen, was bleibt am Ende des Monats über, wie kann ich meine Familie ernähren, und daher ist es auch für mich Aufgabe, sehe mich da als Konsumentenschützer im Europäischen Parlament, dass ich der Lebensmittelindustrie auf die Finger schaue, was sie einsetzen, damit es nicht zulasten der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Europa geht.
Da gibt's ja die klassischen Beispiele immer, dass man Tomaten vom Süden in den Norden transportiert, dann wird das zu Ketchup verarbeitet und geht wieder sozusagen mit Lieferwegen sozusagen oder über Lieferwege dann wieder in ganz Europa herum, und das Ganze hast mit Tiertransporten und. Der Tiroler Speck oder irgend sowas, der...
Also nicht die Verarbeitung darf zählen, sondern wo das Produkt her ist. Ja. Wo Österreich draufsteht, muss auch Österreich drin sein. Ja. Und da wird man noch viele Diskussionen führen müssen. Aber ich glaube, das muss ein ganz wesentlicher Ansatz sein, auch für die Transparenz der Produkte. Und ich glaube, wir müssen insgesamt für den Klimaschutz die Wege verkürzen. Das geht bei den Produkten, Industrie und bei allen Bereichen, aber auch bei unseren Lebensmitteln die Wege verkürzen. Und das halte ich für ganz wesentlich. Und in dem Zusammenhang bin ich auch ein strikter Gegner des Mercosur-Freihandelsabkommens, weil es ja noch einen zusätzlichen Druck auf die europäische Landwirtschaft bringen würde. Und der Freihandel hat ein Ziel, nämlich Barrieren zu senken, ob das jetzt arbeitsrechtliche sind oder ökologische.
Was ich dich noch fragen möchte, Günther, ist, wir haben in Österreich ein klares Bekenntnis gegen die Kernenergie. Ja. Ja, und ich glaube, dass, wenn man so die Umfragen mitbekommt, nach wie vor die ganz große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher die Kernenergie ablehnen. Jetzt ist aber von Seiten der Kommission die Kernenergie als grüne Technologie klassifiziert worden. Das heißt, wenn man zum Beispiel vielleicht heute irgendwo in einen Fonds oder irgend sowas einsetzt, sagt, du tust Gutes für die Nachhaltigkeit und Umwelt, dann kann das ja in eine andere Richtung unter Umständen gehen. Ne?
Genau, dann kann das zum Ausbau der Atomenergie verwendet werden, und wir bräuchten wirklich diese Geldsummen für den Ausbau der erneuerbaren Energieformen, und da fehlt's. Und das ist ein Fehler der Kommission. Ich verstehe, dass sie sich sozusagen klimatechnisch hier diesen Weg gewählt haben und für diesen Weg sich entschieden haben, aber es ist der falsche Weg, denn Atomenergie ist keine Zukunftstechnologie und das muss man auch ganz klar sehen. Wir können nicht das Klima schützen und Umweltprobleme der Zukunft damit schaffen. Das heißt, der Ausbau müsste in eine völlig andere Richtung gehen. Da kämpfen wir an allen Fronten und dann auf allen Ebenen, dass wir hier Überzeugungsarbeit auf europäischer Ebene weiter leisten. Aber das ist meiner Ansicht nach eine völlig falsche Richtung, in die sich die Kommission da bewegt.
Ja, und die großen Verkehrswege in Europa, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch ein großer Verfechter der großen Infrastrukturprojekte sein, wie Brenner Basistunnel und Niederösterreichischer Mandatar, wahrscheinlich auch Semmering-Basistunnel auf österreichischer Ebene, weil das ja auch die Wege verkürzt.
Also nachdem ja auf dem Weg nach Brüssel oder Straßburg durch Deutschland muss, sehe ich, was eine ausgedünnte Infrastruktur im Bahnbereich mit sich bringt und wie oft der Zug ausfällt, steht, Anschlusszüge verpasst werden und vieles mehr. Und ich bin aber auch in Europa ein Verfechter der Infrastruktur in öffentlicher Hand.
Ja.
Und wenn sie in privater Hand ist, dann bitte europäisch. Weil wir haben unglaublich viele Investitionen, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, China oder anderen Ländern oder Regionen dieser Welt hier Infrastruktur bei uns aufgekauft wurde, und das ist der falsche Weg.
Wenn du jetzt so ein, du hast ja den Innenblick, aber wenn du den Blick so auf die Europäische Union wirfst, so hat sie ja aus einer Wirtschaftsgemeinschaft eine politische Gemeinschaft entwickelt, und dann liegt immer die Forderung, und das muss sich noch viel stärker in eine soziale und ökologische Richtung bewegen. Also werden das jetzt im Wahlkampf auch die großen Themen sein?
Ja, aber ich höre manchmal, Europa ist doch eine Wirtschafts- und eine Währungsunion, das muss genügen.
Ja.
Aber mit einer Wirtschafts- und Währungsunion gewinnt man nicht die Herzen der Menschen. Man muss ihnen zeigen, wie Europa für sie da ist. Und daher müssen wir die Fragen der Gerechtigkeit, der Chancengleichheit, das Soziale bei allen Themen, die wir in Europa beschließen und mit denen wir uns befassen, auch mitdenken. Das ist ganz, ganz wesentlich, damit wir die Menschen auch auf dem Weg in die Zukunft Europas mitnehmen. Europa wird nie ein fertiges Projekt sein. Wenn 27 miteinander arbeiten, wird es hier und da Diskussionen geben, aber es ist ganz wichtig, dass 27 Länder miteinander reden und miteinander arbeiten, als gegeneinander reden.
Und ich glaube, was die Solidarität der Mitgliedstaaten untereinander betrifft, ist wahrscheinlich auch noch sehr viel Luft nach oben gegeben.
Ja.
Mit der Migration zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, also Europa ist immer so stark, wie es die Mitgliedstaaten zulassen oder nicht zulassen. Und wenn man sagt, in der Migrationsfrage schafft Europa keine Lösung, 27 Mitgliedstaaten schaffen keine Lösung. Man muss auch ganz offen sagen, manche Mitgliedstaaten wollen auch keine Lösung. Ja. Aber das ist nur ein Beispiel. Aber wir haben ein Thema, dass Europa gewachsen ist, aber die Entscheidungsstrukturen nicht dementsprechend mitgewachsen sind. Und manchmal ist es so, dass ein Land, das am längsten am Verhandlungstisch Nein sagt, mit dem besten Ergebnis rausgeht. Mhm. Und so kann man aber Europa nicht positiv gestalten. Und daher brauchen wir auch eine Veränderung der Entscheidungsstrukturen.
Das heißt, man muss mehr europäischen Spirit in die Gesellschaften bringen.
Genau, bei den Entscheidungsstrukturen, aber man muss auch Länder schützen können, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wenn man jetzt genau die Debatten über Aufrüstung in Europa sieht, berechtigt oder nicht berechtigt, das hat's mal so stehen, oder auch aus gewissen Ängsten, dann ist es aber wichtig, dass wir beispielsweise mit unserer Neutralität nicht untergehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil gerade Sozialdemokratie war es immer, die Neutralität mit Leben erfüllt hat und versucht hat, auch eine aktive Neutralitätspolitik voranzutreiben, während andere von Relikten der österreichischen Geschichte gesprochen haben oder gleich zur NATO gehen wollten. Und ich glaube, die Neutralität ist schon auch eine Chance, Österreich als einziges Mitgliedsland mit einem UNO-Standort hier in Wien, dass wir hier Treffpunkt für Gespräche sind und dass wir Österreich wirklich aktiv einbringt.
Das ist so wesentlich, wir denken, weil das war gleich die nächste Frage gewesen, die du jetzt gerade einbaut hast. Aber ich bin da sehr dankbar, dass du jetzt ganz klar gesagt hast, dass Neutralität das eine ist, aber das immer in Verbindung mit einer aktiven Außenpolitik stehen muss. Genau. Gerade das Wiener Mandat, da muss man sagen, wo wir auch Sitzstadt der Vereinten Nationen sind und das einzige EU-Mitgliedsland sind, das auch Sitzstadt der Vereinten Nationen ist, da spielt das eine ganz besondere Bedeutung, eine Rolle, ganz besondere Rolle. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat Österreich noch Luft nach oben.
Ja.
Der Herr Außenminister und sein Team durchaus noch hat er wirklich Bereiche, wo sie Österreich viel, viel stärker einbringen könnte. Aber nicht nur in Europa, da könnte man es auch noch stärker einbringen. Ich glaube, was man wirklich vermitteln muss, ist, keine Entscheidung auf europäischer Ebene passiert ohne Österreich.
Ja.
Man denkt manchmal, die entscheiden welche Leute in Brüssel, die von Österreich keine Ahnung haben, sondern bei jeder Entscheidung sitzt Österreich am Verhandlungstisch, nicht im Europäischen Parlament, aber bei den Mitgliedstaaten im Rat, wo Österreich sich aktiv einbringen kann. Und da gibt es mit Sicherheit in der europäischen Vernetzung durchaus noch Potenzial.
Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen europäischen Geist stärker unter die Menschen bringen. Jetzt bist du auch sehr erfolgreicher Bildungsfunktionär. Und jetzt ist meine Frage, haben wir im Bildungssystem sicher auch noch sehr viel Luft nach oben, den europäischen Geist, die europäische Bildung, die europäischen Werte auch zu einzubringen und zu transferieren.
Mit Sicherheit, obwohl ich sagen muss, junge Menschen sind unglaublich affin zur Europäischen Union. Das sehe ich auch bei Praktikantinnen und Praktikanten, die bei mir im Büro arbeiten, was die für bereits Länder besucht haben, wo die studiert haben.
Ein sehr beliebter Arbeitgeber, das kann ich bestätigen.
Wo die, das ist mir sehr wichtig. Also ich habe immer zwei Praktikantinnen und Praktikanten gleichzeitig. Das ist mir sehr, sehr wichtig, junge Menschen auch einen Einblick in die europäischen Institutionen zu geben. Ich schaue auch, dass wir uns einmal im Jahr alle treffen, die bis jetzt bei mir gearbeitet haben. Es ist wirklich wichtig, dass wir die europäischen Institutionen Menschen mitgeben, die dann irgendwo in der Verwaltung, in der Privatwirtschaft oder arbeiten oder unterrichten und die dann auch aus ihren persönlichen Erfahrungen berichten können. Und was das Schöne ist, im Europäischen Parlament so viele verschiedene Nationen, so viele persönliche Begegnungen, die sie haben. Und da werden auch Freundschaften geknüpft, die sehr lange halten. Und zum Bildungsfunktionär, ich war ja der jüngste Direktor bis jetzt in der Geschichte der Wien Urania, bin auch sehr stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich heute den das Arbeitgeber.
Das Haus, wo Albert Einstein und Sigmund Freud aus- und eingegangen sind. Nur als Bemerkung für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Und finde auch, dass die Wiener Volkshochschulen eine ganz, ganz wichtige Institution sind. Und ich sage bewusst Institutionen in Wien, denn sind sie auch, weil sie auch gesellschaftspolitisch sehr viele Aufträge übernehmen. Und ich habe in der Urania immer versucht, das Haus als Volksbildungshaus zu präsentieren, Traditionen in die Moderne zu führen, wie ich immer gesagt habe, aber auf der anderen Seite auch das Haus als europäisches und internationales Haus zu positionieren. Das war mir sehr, sehr wichtig, auch als Treffpunkt von Botschaften, Vertretungen, Länder zu präsentieren, niederschwellige Angebote. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das auch im Bildungsbereich flächendeckend viel stärker tun.
Wir haben jetzt zum 1. Mai viele Gäste aus Deutschland eben in Wien gehabt und da ist es ganz besonders immer wieder und immer wieder so herausgearbeitet und geschätzt worden, dass man in Wien vor allem Tradition mit der Moderne und mit dem Zukunftsblick verbindet.
Ich glaube, das ist wichtig. Das ist auch für alle Menschen in der Politik sehr wichtig, dass man weiß, woher man kommt, um zu wissen, wohin man geht und dass man auch eine Standfestigkeit hat und nicht bei jedem Wind gleich umknickt.
Ja. Günther, zum Schluss noch die Frage, du musst in diesen Tagen viele Reden halten, du hast viele Begegnungen am Land, in Städten mit Arbeitgebervertretern, Arbeitnehmervertretern und so weiter. Wenn du für dich entscheiden müsstest, welche zwei, drei Themen die ja im jetzigen Wahlkampf am allerwichtigsten sind. Wie würdest du dich denn da entscheiden?
Ganz klar, die Produktion in Europa, der Klimaschutz, starke öffentliche Versorgungseinheiten, auch im Gesundheitsbereich, das ist ganz wesentlich. Und dass wir hier nicht alles dem Markt denken und unterwerfen können, das ist mir auch sehr wichtig. Wir haben mit der Corona-Pandemie und beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gesehen, dass der Markt in der Krise versagt und die Teuerung, unter der wirklich sehr, sehr viele Menschen leiden in Österreich, die ist ein Produkt, dass die Kommission viel zu spät in den Energiemarkt eingegriffen hat und die österreichische Bundesregierung noch dazu zaudernd war.
Wo wir mit vergleichbaren Ländern etwa doppelt so hohe Teuerung und Inflationsraten haben.
Genau.
Günther, wenn du nicht in Brüssel bist, wenn du nicht in Niederösterreich oder in Österreich unterwegs bist, was macht der Günther Siedl in seiner Freizeit? Was gibt ihm Kraft?
Also ich bin sehr viel in der Natur unterwegs, ob beim Wandern oder beim Fischen.
Ja.
Und also leben könnte nicht vom Fischen.
Ja,
das geht mir eigentlich hauptsächlich darum, dass ich Zeit am Wasser und in der Natur verbringe. Das ist mir sehr wichtig. Aber ich muss ganz offen sagen, ich habe das unglaubliche Glück, dass ich das machen kann, was auch mein Hobby ist, nämlich politisch tätig zu sein. Und da habe ich auch das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich Mandate besetzen darf, 6 Jahre im Landtag und jetzt 5 Jahre im Europäischen Parlament, mit dem Ziel, noch einmal 5 Jahre im Europäischen Parlament tätig zu sein. Und auch daraus schöpfe ich Kraft, dass man unglaublich tolle Begegnungen hat, dass man ein tolles Arbeitsumfeld hat und mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann.
Ich werde dauernd gefragt, wie man Kontakt zum Günther Siedl herstellen kann. Den hätten wir gerne als Referenten, den wollen wir in Brüssel treffen.
Es geht nicht alles.
Und so weiter. Es geht nicht alles. Lieber Günther, ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Tage und für die bevorstehende Wahl. Und dann für den 9. Juni ganz, ganz besonders. Und ich glaube, wir sind bei dir gut aufgehoben und du bist eine starke Stimme in Europa und in Brüssel und in Straßburg und überall, wo du tätig bist, weil dein Wirken geht ja in alle möglichen Länder, wo du die EU vertrittst. Also alles, alles Gute und viel Kraft und viel Erfolg.
Danke sehr.
Danke.
Danke.